Hinterseeland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Heute wird es vielleicht ein bisschen anders als sonst. Ich denke, es wird so ein bisschen ein Hauch von Besinnlichkeit bei uns einkehren. Mal schauen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Bruder Jakobus bei mir vom Kloster der Hüßburg. Und würde mal sagen, bevor wir hier lange irgendwie rumschnacken, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du?
Ja, auch von meiner Seite ein Hallo und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier was sagen darf. Ich bin Bruder Jakobus vom Kloster Hüßburg, lebe dort als Benediktinermönch mit weiteren 5 Brüdern und lebe dort schon seit ziemlich langen Jahren, seit 17 Jahren konkret da. Und vorher bin ich schon in ein anderes Kloster eingetreten in Trier, was zu uns auch gehört, St. Matthias, die Abtei. Und ja, bin dort heute als Geistleiter des Gästehauses tätig, neben dem, was Gemeinschaftsleben dort auch bedeutet.
Das sind ja schon mal quasi die ersten wichtigen Fakten. Du wohnst nicht alleine, mit dir quasi 5 andere Brüder. Ihr bewirtschaftet sozusagen auch dieses Kloster und macht es eben so, dass auch andere Leute euch besuchen kommen. Das ist ja auch so ein bisschen eure Intention dahinter, oder?
Ja, also einmal das so, wir als Mönche als Gemeinschaft da leben. Wir sagen gerne einen Ort der Anerkennung Gottes schaffen dadurch, also dass er ist und dass wir beten, ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben ein Gästehaus da haben, dass uns Gastfreundschaft sehr wichtig ist und dass wir Menschen einladen, dort zu sein.
Kannst du mal ein ganz kleines bisschen erzählen, wie sieht so der Alltag aus von München? Also unabhängig davon, ob ihr jetzt Gäste habt oder nicht, aber was macht ihr den ganzen Tag?
Unser Alltag ist rhythmisiert durch das Gebet. Das beginnt morgens um 6 Uhr mit der Vigil, die so an den Rand der Nacht gedrückt ist, als Element so den Herrn zu erwarten. Das steckt also dahinter. Und dann eine Stunde später ist dann das Morgenlob, also um 7:30 beten wir noch einmal gemeinsam. Dazwischen ist so Zeit fürs persönliche Gebet auch. Das heißt, der Morgen ist ganz stark vom Gebet geprägt. Danach also kurze Tagesbesprechung, was ist dran heute, woran müssen wir denken? Und dann was zum Frühstücken und dann eben ein Vormittag zum Arbeiten. Ich habe dann mit Gästen zu tun, gebe Kurse oder Korrespondenzen, alles, was so damit zusammenhängt. Personal natürlich auch, also wir leben ja nicht allein dort oben, sage ich nachher noch was dazu. Andere sind in der Seelsorge in der Pfarrei tätig oder ein Bruder kümmert sich um die Sakristei, also um die Kirche, das sauber zu halten, das zu richten. Dann so um die Mittagszeit kommen wir wieder zusammen, 12:10 Uhr ist das Mittagsgebet. Um 12:30 dann Mittagessen und danach ein bisschen Ruhepause, wer das braucht, und danach eben nochmal den Nachmittag auch als Arbeitszeit. Ähnlich, was vorher auch schon genannt war für den Vormittag. Gegen Abend dann 17:30 das Abendlob zusammen mit der Eucharistiefeier, also Brot und Wein als Elemente der Gegenwart Jesu feiern wir da. Und danach dann das Abendessen und die Komplett, das Nachtgebet, damit schließen wir den Gebetstag ab. Einige ziehen sich danach schon zurück, andere, so wie ich, haben noch mit Gästen noch mal weiter Kontakt, je nachdem, was da noch anliegt.
Das heißt, die Gäste können das auch mitmachen mit euch?
Ja, alle Gebetszeiten sind öffentlich und wir freuen uns über alle, die da mit dabei sind.
Machen das viele?
Ja und nein. Also wir haben ziemlich viele Gäste natürlich. Morgens um 6 Uhr sind selten welche dabei, also das ist doch nicht komisch, ne?
Komisch, ja.
Aber so über den Tag hinweg, ist also gerade die Hausgäste natürlich, aber es kommen eben auch andere aus der Gemeinde oder aus der näheren Umgebung, die dann an Gebetszeiten teilnehmen, die dann extra kommen dafür, weil wir liegen ja oben mitten im Wald.
Ja. Genau. Es ist wirklich eine traumhafte Lage. Also wenn man Ruhe und also wirklich Ruhe auch finden möchte, dann hilft auch die Natur schon sehr, dass man dort runterkommt. Aber die Hüßburg an sich ist ja auch ein ganz, ganz spezieller, toller Ort, der einfach eine ganz tolle Aura hat. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie, wenn man jetzt als Gast kommt, wo ist man denn da untergebracht? Wie sieht das so ein bisschen aus? Wie viele Menschen könnt ihr überhaupt beherbergen? Oder wie viele können zu euch kommen? Und wie ist so einfach die Ausstattung? Was erwartet einen Besucher, wenn man zu euch kommt?
Also wir sagen Gästehaus und auch Tagungshaus dazu, Gäste- und Tagungshaus, Hüßburg. Wir haben 40 Zimmer, über 60 Betten, und haben ein Eigenprogramm, wo wir Geistliches anbieten, aber auch sowas wie Choralkurs oder Fastenkurs, also ein bisschen breiter aufgestellt, was wir an eigenem Programm anbieten und begleiten dann. Aber der größere Teil unserer Gäste sind dann Beleggruppen. Also seien das Reisegruppen oder Tagungsgruppen, Unternehmen, Institutionen, darüber hinaus aber auch Familienfeiern. Also es ist ziemlich breit aufgestellt, was wir an Gästen im Blick haben und die sich dann auch einfinden.
Und haben die Gäste dann auch meistens so einen religiösen Hintergrund oder ein religiöses Motiv, zu euch zu kommen? Oder kommen auch Menschen, die, sag ich mal, da noch komplett unbefangen sind und einfach mal ein paar Tage ins Kloster wollen, weil sie gedacht haben, ach, das ist irgendwie trendy, das hört sich gut an.
Ja, wir haben der Großteil unserer Gäste entspricht so auch unserer Struktur im Land, dass es nicht so viele Christen sind. Also im Verhältnis der Gesamtzahl. Mhm. Aber ich würde sagen mal, wenn man das sagen wollte, ein Drittel sind es Christen und zwei Drittel Nicht-Christen, kann man glaube ich schon sagen. Und das ist trotzdem interessant für viele bei uns zu sein. Also du hast die Lage ja schon angesprochen, dass man da eben auch gut sich erholen kann, dass man etwas abgeschottet ist. Also gerade für Tagungssituationen, es gibt wenig Ablenkung. Mal eben in die Stadt, das ist ein weiter Weg. Also deswegen dieses Element von Konzentration und Sammlung, was auch unser Leben als Mönche bestimmt, ist da eben auch möglich, da im Gästebereich zu erfahren. Gleichzeitig haben wir auch Leute, die zur Erholung kommen, die einfach nur ein paar Tage ausspannen wollen und gerne das nutzen, was da ist. Unsere Gästezimmer sind wie Hotelzimmer eingerichtet. Der Unterschied ist, dass wir keine Minibar haben und bisher noch keine Fernseher auf dem Zimmer haben. Also das ist so die Struktur. Man kann das als sehr stille Bereiche eben auch nutzen, aber es gibt eben auch Telefon und WLAN auf dem Zimmer. Man ist nicht verurteilt dann dazu, sein Smartphone zu nutzen, aber man kann es eben nutzen. Gerade für Tagungsteilnehmer ist es wichtig, dass sie dann damit arbeiten können.
Ja, okay. Man ist nicht verurteilt, es zu nutzen. Das ist auch schön, ja.
Ja.
Aber na, manche Besucher suchen ja genau das. Also, dass man eben wirklich auch mal sagt, ich möchte einen Ort der Abgeschiedenheit, wo ich eben auch wirklich auch gar kein Handyempfang habe, ja, und mich so ganz auf das Nichts einlasse, ja.
Ja, also wir haben viele Bereiche, wo wirklich kein Handyempfang von Telefon ist. Also das, weil die dicken Mauern da sind und wir auch eben, weil wir außerhalb liegen, dann nicht so interessant sind für Netzanbieter. Also wir werden erreicht, aber eben nur punktuell.
Punktuell, ja.
Und aber eben die anderen Möglichkeiten sind dann schon gegeben. Aber dann eben auch manche Menschen suchen das auch sehr bewusst.
Ja.
Sich ganz zurückzuziehen, auch von dem Technikkram mal zurückzuziehen. Und das kann sie auch so finden. Ja. Aber eben andere, gerade wenn ich an Tagungen denke, wo es sinnvoll ist, dass man eben auch mit Technik arbeiten kann.
Und auch kommuniziert so ein bisschen.
Genau.
Ja. Genau. Bevor wir nochmal oder bevor wir überhaupt erstmal über das Kloster sprechen, ja, so ein bisschen auch über die Geschichte, würde mich nochmal so das Drumherum interessieren. Ja, also wir haben ja schon über die Lage gesprochen. Das ist ja wirklich einmalig sehr, sag ich mal, ja, ein zurückgezogener Ort. Was kann ich denn so von der Natur her erwarten, was so ringsrum ist? Oder was sind so für Aktivitäten, die man auch machen kann, wenn man euch besucht, so in unmittelbarer Nähe? Kannst du da was empfehlen?
Also wir liegen ja im Hüwald. Also der Hü ist ja ein Höhenzug nördlich vom Harz davor gelagert. 20 Kilometer lang, 3-4 Kilometer breit und ist praktisch komplett mit Wald bedeckt. Also und da, der ist durch Waldwege und durch Wanderwege auch erschlossen, sodass man dann ganz gut vom Haus weg auch wandern gehen kann. Das sind thematische Wanderwege auch, die da mal von einem Verein zwischen Hü und Bruch, heißt der Förderverein, da angelegt worden sind. Einmal ein Rundweg um uns herum und dann auch was Dörfer erreicht, die rundherum liegen. Es gibt den Wartenweg, weil es solche Wachtürme gibt im Hü, die früher mal wichtig waren, heute aber eher also touristisch interessant sind. Und dann gibt es auch noch den Quellenweg, der auch weiter ist, sodass man da die verschiedenen Quellen am Hü entlang auch dann mit erschließen kann und einfach natürlich auch frei bewegen kann im Wald herum.
Ja. Und mittendrin die Hüsburg.
Mittendrin die Hüsburg, genau.
Das ist ja auch ein für uns aus touristischer Brille, sage ich mal gesehen, ein sehr, sehr wichtiger und spannender Ort. Die Hüsburg gehört ja auch zum Netzwerk der Straße der Romanik. Das ist ja auch ein etwas, wie ich finde, für Sachsen-Anhalt ganz einzigartiges Projekt, wo wir ja verschiedene Bauwerke aus dem Zeitalter der Romanik miteinander vereinen. Dazu gehören eben auch verschiedene Klosteranlagen, eben auch die Hüsburg. Wie ist das so, wenn man in so einem historischen Gebäude lebt und auch arbeitet? Wie fühlt sich das an? Und kannst du vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte erzählen von der Hüsburg? Mhm.
Wie fühlt es sich an? Also es ist, hat was für Selbstverständliches, jeden Tag in einem Raum zum Gebet zusammenzukommen, der 900 Jahre alt ist. Mhm. Das ist mit der Gewohnheit, also auch was von Normalität hat, damit zu sein, gleichzeitig immer wieder mal drauf, sich das bewusst zu machen, so oft zu gestoßen zu sein, wenn wir Führungen halten, dann sich selbst nochmal da wahrzunehmen, also wie wir uns da im historischen Raum bewegen, der für uns Alltag ist. Mhm. Ja, also wir sitzen, da ist die Kirche und dann ein paar Räume weiter ist unser Speiseraum, das Refektorium. Das ist alles nah beieinander, so mit Romanik Tür an Tür. Das ist so unser normales Lebensgefühl. Und vom Gewachsenen her, die Gründung ist ja im 11. Jahrhundert gewesen. Und eine Einsiedlerin-Kolonie, die da zunächst gewesen ist und dann ein Mönchskloster sich gegründet hat, das aber dann die ganzen Zeitläufe auch überdauert hat, also Reformation und dann die verschiedenen Kriege, die darüber gezogen sind. Und dann nochmal so einen Aufschwung hat im 18. Jahrhundert, deshalb gibt es eben auch große barocke Räumlichkeiten. Das Gästehaus zum Beispiel ist komplett 18. Jahrhundert, da haben wir auch die großen Säle mit der Barockausstattung, mit den Stuckaturen und Malereien, die jetzt wenig klösterlich sind, aber heute gut als Gästehaus nutzbar sind. Und im 19. Jahrhundert nach der Säkularisation, als das Kloster aufgehoben war, war das ja Besitz eines adligen Herrn von dem Kneseberg, der das als Familienwohnsitz genutzt hat. Und der wurde enteignet dann in der Nazi-Zeit. In der DDR-Zeit wurde er enteignet und dann wurde ein Pflegeheim da oben eingerichtet, was dann DDR-Zeit prägend war. Und parallel dazu war schon im 19. Jahrhundert ein Teil zur Schule umgebaut worden. Die wurde in Nazi-Zeit dann geschlossen, das war der kleine Versprecher jetzt. Und dann wurde nach dem Krieg, also in den 50er Jahren, ein Priesterseminar gegründet. Also ein staatlich geführtes Pflegeheim, ein kirchlich geprägtes Priesterseminar an einem Ort damals, zwischen 1950 und 1990. Und im Schatten davon neues benediktinisches Klosterleben durch die Initiative eines einzigen, Pater Alfred, der Priester war schon, der in Görlitz gewirkt hat und dann eben für sich entdeckt hat, Kloster, benediktinisches Klosterleben soll für ihn weiter sein, prägend sein. Und er hat dann eben fast alleine angefangen auf der Hüsburg, unterstützt von einem polnischen Kloster, Tinjes in der Nähe von Krakau und auch natürlich von der kirchlichen Institution vor Ort, also vom Magdeburger Bischof auch unterstützt. Aber eben im Schatten von Seminar und Heim und im Pfarrhaus, also eher Randexistenz am Anfang. Und dann nach und nach wächst die Gemeinschaft, also damals waren sie zu neunt, 1990, als dann die Dinge sich änderten. Das Heim wurde verändert, das hat die Caritas übernommen und neu gebaut, woanders. Das Seminar wurde geschlossen und dann wurden die Räumlichkeiten frei. Und dann die Idee, jetzt, was machen wir damit jetzt? Und von Seiten der Bistumsleitung zu sagen, es ist wichtig, dass wir in einem riesigen Land mit wenigen Christen christlich geprägte Zentren haben. Mhm. Und deswegen dann der Ausbau zu dem, was dann jetzt dort ist. Weil prägend ist ja heute, wir als Mönche, die da sind, gestalten und leitend tätig, die katholische Pfarrgemeinde, die ja auch Hüsburg dazu gehört. Und dann eben der Gästeempfang im Gästehaus, aber auch Klosterladen und Café als Elemente des Ankommens und Verweilens und dann die Wallfahrtstradition, die sich entwickelt in den 50er Jahren. Der Wallfahrt, also Hüsburg als Wallfahrtsort des Bistums Magdeburg.
Okay. Ja. Und wie hat dich dann, jetzt wollte ich schon sagen, die Stellenanzeige erreicht, dass quasi dass, auf der Hüsburg gesucht wurde damals, bevor du hergekommen bist? Wie ist das so in Bruderkreisen, also, Mönchskreisen? Wie erfährt man davon, dass da ein Kloster ist, wo man eben auch hin kann und guckt man sich das vorher an? Gibt es da sowas wie ein Aufnahmegespräch oder wie läuft das eigentlich?
Also du fragst ja nach dem Mönchwerden praktisch, ne? Also
ja, wie, auch das, wie man genau, Mönch das können wir gleich mit genau, da einbauen.
Weil also dieses Angesprochensein von Gott her sich faszinieren lassen für eine Gottesbeziehung, eine intensive, und da sein ganzes Leben ihm reinzulegen. Das ist so die Grundlage. Und das ist am Anfang eher so tastend und vielleicht auch überraschend für einen selber. Was ist das denn jetzt Neues? Also, ach, ich bin christlich geprägt, bin so aufgewachsen. Aber es war dann trotzdem nochmal ein neuer Schritt, dass ich da etwas wie eine Einladung dazu erfahre und dann erste Schritte gehen kann und probieren kann, wie ist das denn in meinem Leben konkret, und dann nach und nach Kontakt zu suchen und dann eine Gemeinschaft zu finden, wo ich leben möchte, wo ich merke, dass das passt zusammen. Das hat was mit Beziehung natürlich auch zu tun. Also, und auch die Brüder selber, der Neue, wenn der da kommt und so, also ob das denn passt zusammen. Und dann gibt es so Schritte des Hineinwachsens, Noviziat, dann die das Versprechen, als Mönch zu leben auf Zeit, und dann erst nach 5, 6 Jahren die Entscheidung, ob ich als Mönch auf Dauer meines Lebens leben möchte. So. Das ist für uns von der Bindungsqualität, ist es so, wie andere Leute heiraten, also auch sich binden aneinander. Aber eben keine Zweierbeziehung, sondern wir leben ja in Gemeinschaft. So, das ist das eine, also die Lebensform. Und das andere, wir Benediktiner treten normalerweise in ein Haus ein und bleiben da unser Leben lang. Diese Idee von, dass wir uns festmachen, dass wir sagen, also Stabilität nennen wir das, Stabilitas, Beharrlichkeit, also da bleiben wollen. Und ich bin in Trier eingetreten, also vor 30 Jahren, und dann kam eben in eine Geschichte mit der Hüßburg zusammen. Die Hüßburg war eine eigene Gründung 1972, das habe ich vorhin gerade erzählt. Und danach 1990 eine Zusammenarbeit, die zu einer Fusion geführt hat. Und im Rahmen der Fusion, des Einigungsvertrages, den wir dann geschrieben haben, die Idee, dass eben noch einer wechseln sollte. Und das war dann, wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, und habe dann dazu Ja gesagt, und dann bin ich gewechselt 2005. Und bin dann direkt im Gästeempfang eingestiegen. Und habe mich dann ein bisschen weiter qualifiziert, um da auch noch fitter zu sein, weil ich war ja Kunsthistoriker oder bin Kunsthistoriker, Ausgebildeter. Und jetzt waren andere Fähigkeiten noch gefragt. Also Geistebegleitung vor allem und Geisteprozesse auch in Gruppe zu begleiten und so etwas.
Ja.
Also es war keine Stellenanzeige, sondern es war mehr so ein Zusammenwachsen und dann eben sich ergeben von etwas.
Von etwas, ja.
Genau.
Also das ist quasi so hingeführt worden oder hat sich auch so mit hin entwickelt,
dass es ja,
so ist, genau. Wie es ist. Ja, sehr schön.
Ja.
Und die anderen Brüder, kamen die so nach und nach oder waren die schon da?
Also wir sind 6 Brüder zurzeit, das habe ich vorhin schon gesagt. 2 Brüder sind noch vor 1990 eingetreten, noch zu DDR-Zeiten und in den 80er Jahren. Und der eine Bruder ist dann schon als Priester eingetreten, ist dann in Pfarrseelsorge vor allem tätig geworden. Und der andere Bruder war dann vor allem in der Sakristei tätig, da so im Umfeld von Kirche, Kirchenpflegen, Gottesdienst zu vorbereiten, alles was dazugehört. Und dann 3 Brüder, die nach und nach von Trier, von der Abtei auf die Hüßburg gewechselt sind. Der jetzige Prior und dann auch noch ein weiterer Bruder, der mit dem Gästebereich eingestiegen ist. Und der Prior, der auch in der Seelsorge mitarbeitet, aber auch eben Kursarbeit mitmacht. Und dann haben wir einen neuen Bruder, der vor einigen Jahren jetzt zu uns gestoßen ist, der 5 Jahre müsste es sein, der jetzt kurz vor der feierlichen Profess steht. Also sozusagen, der nach und nach eben diese Schritte des Hineinwachsens jetzt gegangen ist und der jetzt eben sich entscheidet, oder die Entscheidung ansteht, auf Lebenszeit sich zu binden an die Gemeinschaften, an den Ort.
Das heißt, es ist aber trotzdem immer noch, dass ihr weiteren Zuwachs bekommt, dass weitere Brüder kommen, dass eure Gemeinschaft dann auch wirklich erweitert wird und wächst im Laufe der
genau.
Zeit. Ja.
Wir können ja keinen Nachwuchs selber machen, sondern
muss quasi von außen kommen.
Genau.
Ja.
Und da offen zu sein, einfach für Menschen, die sich auf die Lebensform angesprochen fühlen und zu schauen, wie kann das gemeinsam weitergehen.
Ich glaube, auch ein ganz zentrales Element in eurem Zusammensein und in eurem Zusammenleben ist ja auch das Thema Gastfreundschaft. Ja? Also ich meine, nicht umsonst habt ihr ja auch das Gästehaus und habt ja auch die Angebote entwickelt für Menschen, die zu euch kommen. Kannst du mal erzählen, warum das eigentlich so wichtig ist für ein Kloster? Also warum spielt das so eine zentrale Rolle, jetzt auch aus religiöser Sicht?
Ja, also wir leben ja nach der Regel des heiligen Benedikt. Der hat vor 1500 Jahren gelebt, aber da schon reingeschrieben, dass Gastfreundschaft auch eine geistliche Aufgabe ist. Also es ist ziemlich hoch angesiedelt mhm. im Sinn, dass er schreibt, also die Gäste sollen wie Christus empfangen werden. Mhm. Also uns ist Christus besonders wichtig, also passt es auch zu den Gästen, also auch denen entsprechend gastfreundlich zu begegnen. Mhm. Und daraus ist sozusagen im benediktinischen Kontext, dass es immer Gäste gegeben hat. Also über die Jahrhunderte hinweg. Mhm. Das ist etwas, weil es geistliche Aufgabe ist und weil es auch immer wieder Orte sind, wo Menschen gerne hinkommen. Also unabhängig sozusagen, wenn wir keine Gastfreundschaft hätten, würden sie vielleicht trotzdem kommen. Aber uns ist deshalb wichtig, also als geistliche Aufgabe. Und wir erfahren es auch als gegenseitige Bereicherung. Also Gäste, die kommen und mit denen wir im Gespräch sind, dass sie uns etwas geben können, dass wir ihnen etwas geben können. Mhm. Also im Austausch, in der Kommunikation, das sind immer ganz wertvolle Erfahrungen. Mhm. Da gleichzeitig eben die Hüßburg ein großes Gästehaus führt, das ja auch in Trägerschaft einer GmbH ist, also ist durchaus wirtschaftlich orientiert, mhm. die Geschichte, wo wir leben von den Gehältern, die wir erwirtschaften durch die Arbeit, die wir im Auftrag des Bistums Magdeburg tun und direkt daher auch Gehälter beziehen, wir Mönche. Wir sind aber engagiert im Gästehaus und im Gästeempfang und bei den Führungen und so weiter. Und wir sind auch Mitgesellschafter dieser GmbH. Mhm. Aber es sind praktisch zwei Institutionen, kann man sagen. Wir verkaufen das als Kloster Hüßburger insgesamt. Also wir sind ganz wichtig, es ist ein Element, was sich da darstellt und öffnet nach außen. Aber also staatsrechtlich sind es zwei. Also wir sind als Verein organisiert, wir Mönche, und die Betriebe sind als GmbH organisiert.
Mhm. Und das wirkt dann quasi so zusammen, ja, oder spielt zusammen.
Genau. Und die GmbH, das sind 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja.
Also weil, also wir sechs Mönche im Alter zwischen 43 und 78, mhm. also können kein großes Gästehaus mit 40 Zimmern, 60 Betten bewirtschaften in dem ja. Sinn. Sondern ja. das funktioniert wie ein kleines Hotel sozusagen, mhm. aber aus genannten Gründen sagen wir ihm gerne Gästehaus und Tagungshaus dazu.
Sehr. Ja, wobei das ja sicherlich auch eine Tagesaufgabe wäre, wenn man sich auch um die Gäste tatsächlich dann auch physisch kümmert. Aber bei der Menge, die ihr natürlich auch empfangen könnt, dann ja. braucht man Unterstützung. Das ist ganz klar, ja.
Nein, das ist ganz gut aufgestellt, diese Aufteilung der Möglichkeiten. Mhm. Ja. Und des Zusammenspiels auch, dass es eben wir mit den Kursen, mit der Einzelbegleitung, dass also Daniel oder ich immer wieder bei den Gästen vorbeischauen, bei den Mahlzeiten gucken, also auch deinen Kontakt einfach machen und eben auch dann in der Führung zum Beispiel anbieten für eine Gruppe, das Haus zu erschließen, die Kirche zu erklären, etwas von dem mitzuteilen, was den Ort eben prägt, dass nicht nur einfach nur die Wahrnehmung ist, sondern eben etwas zu erfahren darüber. Das ist schon auch ein Anliegen und deswegen auch dieser Kontakt immer wieder zu suchen. Gleichzeitig ist natürlich, ist es auch in deren Veranstaltung, dass immer da ein guter Zusammenklang sein kann.
Mhm. Mhm. Bevor wir jetzt schon fast zum Ende kommen von unserem schönen Gespräch, würde mich noch eine Frage interessieren. Wenn die Menschen zu euch kommen, haben die, also jetzt abgesehen vielleicht von Firmenseminaren, die sich einfach mal ein paar Tage irgendwo einschließen wollen und sich, keine Ahnung, neu erfinden wollen, mhm. was sind so die Fragen und Themen, die Gäste und Besucher mitbringen, wenn die zu euch kommen? Oder gibt es so zentrale Antworten, die sie hoffen, bei euch zu finden?
Also da sind gerade bei den Einzelgästen oder kleinere Gruppen Menschen, die mit ihrem, wenn es Christen sind, dann mit ihren Fragen nach dem Glauben, nach ihren persönlichen Glaubensentwicklungen, nach ihren Reifungsprozessen dazu zu uns kommen und da im Gespräch da eben weiterkommen wollen und im gemeinsamen Gebet, also es klingt ja immer dann zusammen. Andere Menschen, die einfach auf ihr Leben gucken wollen, also das Christen und Nicht-Christen, also die einfach mit ihren Fragen, ich erfahre mich so und so, wie komme ich da weiter? Wir sind keine Therapieeinrichtung, mhm. aber allein, dass wir im Gespräch sein können, dass sie einfach mal ausbreiten können, was sie bewegt mhm. und Probleme mit dem eigenen Leben oder mit der Familie oder was auch immer da gerade ansteht. Mhm. Und natürlich auch dann größere Sinnkontext natürlich auch. Oder wenn wir Schülergruppen da haben oder wenn es Studenten da sind, wenn es darum geht, wie kann Welt sich weiterentwickeln, wie kann Gesellschaft sich weiterentwickeln mhm. und auch zu gucken, was kann da unser Beitrag dabei sein. Mhm. Das sind so die Fragen. Also einerseits das sehr Individuelle und gleichzeitig auch die großen Themen natürlich auch im Blick sind.
Und auch ein bisschen das Kollektive, ja, sehr schön, ja.
Genau.
Mensch, das ist eine rundum, ja, wie soll ich sagen, eine rundum beseelende Aufgabe, die ihr da eben auch habt oder auch ein ganz, ganz wichtiger Ort, den ihr ja auch für Menschen gerade gerade heutzutage, glaube ich, auch braucht man ja auch solche Orte, wo man immer wieder eben vielleicht hinkommen kann, dass ihr das anbietet, ist natürlich wunderbar und das mitten in Sachsen-Anhalt. Quasi für uns, wie gesagt, als Touristiker großartig. Ich habe es ja schon gesagt, wir sind schon quasi fast am Ende. Eine Frage habe ich noch übrig. Ja, die hat sogar drei Teilfragen. Also du kannst da gerne auch nochmal wirklich einen Blick in das persönliche Nähkästchen reinwerfen. Und zwar würde mich wie immer interessieren, wo ist denn eigentlich dein persönlicher Lieblingsort? In deinem Fall sogar tatsächlich direkt auf der Hüßburg. Wo ist dein persönlicher Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und falls du auch Zeit und Lust zum Reisen hast und dir vielleicht auch schon mal andere Dinge auf der Welt angeguckt hast, gibt es denn auch noch einen Lieblingsort außerhalb von den eben genannten? Aber fangen wir mal mit dem Kloster an. Das würde mich wirklich interessieren. Was ist der Lieblingsort eines Mönchs auf der Hüßburg?
Also, wir haben den Kreuzgang, also den Bereich, wo wir leben, den Kreuzgarten, das ist so der Innenhof davon, da ist eine kleine Sitzgruppe und das ist mein Lieblingsort für Sommer, also Sommernächte, wenn der Sternenhimmel dann da ist und es einfach nur so der Tag hinter einem liegt und einfach so zur Ruhe kommen kann und einfach mal so Universum noch mal ein bisschen mitschwingen darf. Das ist so mein Lieblingsort auf der Hüßburg und so auch die Uhrzeit ist dann wichtig dafür. Ja, genau.
Und zahlreiche Sternensommerhimmelnächte gibt es, oder?
Ja, gibt es. Also ich sitze nicht jeden Abend da draußen, aber ja. Sozusagen, wenn du fragst, mein Lieblingsort einfach so, ja, wo ich dann ganz gerne bin und einfach so ganz gut da sein kann. Also ja, genau. Wenn dann so 10:30 ungefähr kommen dann an die Satelliten und so, das ist dann ganz spannend. Ja, und es weitet den Blick nochmal einfach auch von dem Kleinen ins Große.
In das Große, genau.
Genau.
Und in Sachsen-Anhalt, außerhalb von der Hüßburg?
In Sachsen-Anhalt habe ich auch noch auch einen Lieblingsort, wo ich gerne bin, der mich fasziniert. Und zwar ist es auch nicht so weit weg. Ich bin ja aber im Klettlinburg, der Münzenberg.
Ja.
Der Münzenberg und zwar ich habe es noch mitbekommen, dass es nach und nach eben die Räumlichkeiten der alten Kirche da frei wurden unter den Häusern. Den Anfang sozusagen miterlebt und dann wie das nach und nach dann wurde und dann das ist auch großartig, dass dann die Krypta wieder komplett jetzt heute da ist, der Westbau erlebbar ist und dazwischen die Räumlichkeiten. Und ja, das ist ein ganz besonderer Ort für mich. Ja, bin ich nicht oft, aber immer wieder mal und auch gerne mit Gästen zusammen, weil es hat so was Verstecktes, so was vielleicht Geheimnisvolles, ein bisschen übertrieben gesagt, aber und natürlich noch ein besonderer Bezug. Die erste Einsiedlerin, die bei uns auf der Hüßburg gelebt hat, stammte von dort. Sie war Benediktinerin auf dem Münzenberg und ist dann da im 10. Jahr, im 11. Jahrhundert eben auf den Hügel gezogen. Und das vielleicht verbindet es auch noch mit damit. Ja. Aber so dieses Gewordensein und dieses auch eher ein bisschen zurückgezogene des Münzenberges, das ja, finde ich toll.
Toll, sehr schön, schöner Tipp. Und gibt es noch einen in der ganzen Welt? Also da ist jetzt wirklich ganz offen.
Ja, ganze Welt, vielleicht ganz frisch ans Lieblingsort, die Insel Hiddensee.
Ach ja.
Ja, das war großartig. Also, da war ich jetzt in Ferien gewesen, da habe ich mich sauwohl gefühlt. Also es war einfach sehr, sehr schön. Und das würde ich als Lieblingsort auch, gerade wenn ich in die Welt denke, ja.
Ja.
Ist vielleicht überraschend, dass es direkt schon auch noch Deutschland ist, ach, aber diese, weil bin ich, wir sagen in der, also wir reisen zu Erholungszwecken, im Sommer 3 Wochen normalerweise. Und es gibt eine Grundsatzentscheidung von uns zu sagen, also für Erholung reicht Europa. Und deswegen habe ich die große Welt eher von Bildern und von Filmen im Blick. Aber das ist so, wenn du so fragst, Lieblingsort in der Welt, also aktuell Hiddensee.
Die Insel Hiddensee, sehr schön. Naja, Deutschland hat ja auch wunderbare Orte zu bieten, also muss man auch gar nicht so weit reisen. Sehr schön, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Ich glaube, das war auch sehr spannend, tolle Eindrücke wirklich in euer Leben, auch in das, was man erleben kann, wenn man als Gast auf die Hüßburg kommt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, viele tolle Gäste, neue Impulse. Und tja, was wünscht man einem Mönch sonst noch? Ein schönes gemeinsames Miteinander unter den Brüdern? Oder was kann man einem Mönch wünschen?
eine gute Zukunft und dass es auch Menschen gibt, die sich für das Leben begeistern und dass es mit der Gemeinschaft auch in Zukunft weitergehen kann.
Sehr gut, ein wunderbarer Wunsch und ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich.
Ja, danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.